Fangen wir mit einem Quiz an. Wir haben drei Kategorien. Gottesdienst in der Christusgemeinde 10, Gottesdienst in der Christusgemeinde 20 und Gottesdienst in der Christusgemeinde 100. Wollen es euch ja nicht zu schwer machen. Noch früh ist, fangen wir ganz einfach an. Kinder sind schon weg, sonst wäre das eine Kinderfrage. Gottesdienst in der Christusgemeinde 10. Welchen Brief lesen wir? 1, 2, 3. Boah, ist inhaltlich richtig. Von der Überzeugung gefällt es mir noch nicht ganz so. Welchen Brief lesen wir? 1, 2, 3. Das war schon wesentlich besser. Dankeschön. Gottesdienste in der Christusgemeinde 20. Was ist das Hauptthema der Briefe? 1, 2, 3. Zwei bis drei, drei plus würde ich da geben. Was ist das Hauptthema? 1, 2, 3. Jawohl, so ist es gut. Dann kommen wir zu Christusgemeinde 100. Im Gottesdienst vor 3 Wochen hatte Janina hier die Leitung und hat gefragt, ja, jetzt wird's gefährlich, ne? Was macht euch Freude? Und wer war der Erste oder die Erste, der oder die geantwortet hat? Und was war die Antwort? 1, 2, 3. Hat jemand noch einen Gedanken? Ja? Alter Schwede. Jetzt habe ich keinen Preis dabei, aber das ist herausragend. Das ist wirklich herausragend. Das merke ich mir, da kriegst du noch einen Preis. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ebbe hat sich sofort gemeldet, der heute leider nicht da ist, zu seiner Schande. Da hinten, was ist denn da los? Hättest du noch gewusst, dass du es gesagt hast? Hättest du die Frage beantworten können?
Ja, ich wusste nicht, dass ich die erste war.
Okay. Du hast gesagt, auf einen ganz großen Berg steigen und ich habe herausragende Neuigkeiten für dich. Genau das haben wir heute miteinander vor. Und wenn wir auf eine Bergwanderung gehen, lasst uns vielleicht erstmal sammeln, so ein bisschen was. Was sind denn Dinge, die man für eine Bergwanderung braucht? Ruft einfach mal rein. Ebbe kann ja dann abnicken, ob es stimmt oder nicht. Ich bin nicht so der Spezialist. Schuhe, Wasser, Rucksack, Vespa. Was? Steigeisen, ja, das sind die Landjäger, eine Karte, gutes Wetter, Motivation, ja, da scheitert es bei mir dann schon immer. Viel Gutes dabei, wir brauchen eine gute Planung, wir laufen auf einem guten Grund los, wir schauen auf der Wanderung auch nach links und rechts, wir sehen abwechslungsreiche Landschaft. Manchmal gehen wir auch vielleicht den einen oder anderen Weg nach links oder rechts, schauen dann noch mal ein bisschen genauer, was da so ist. Wir brauchen natürlich den Gipfel, den Höhepunkt. Schön ist es, wenn wir mit guter Begleitung unterwegs sind. Thema Sicherheit hatten wir, das Thema Ausrüstung. Und auch schön ist es, wenn man dann wieder unten angekommen ist. Und so eine Bergwanderung heute machen wir miteinander und nehmen da unseren Text aus Philipper 2. Und zwar die ersten 18 Verse. Unser Bergführer ist heute der Paulus, der uns auf diese Wanderung mitnimmt. Und ja, wir lesen unseren Text jetzt mal am Stück, dann haben wir den Überblick und dann können wir da reinmarschieren. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Sondern er eräußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Jede Wanderung geht mit einer Planung los. Wo geht's los? Wo wollen wir hin? Was ist der Weg? Was haben wir heute vor? Lass uns mal drüber schauen. Wo geht's los? Das haben wir bei den ersten beiden Predigten sehr, sehr deutlich schon gehört. Der Philipperbrief ist der Brief der Freude, wirklich der Freudenbrief. Das ist unser Standort, unser Grund, so durchaus bewusst doppeldeutig. Die Begründung für unser Dasein als auch der feste Untergrund, die Basis. Und dann schauen wir uns den Weg an. Zuerst geht's hoch, später wieder runter. Ab und zu bleibt man auf dem Weg stehen, schaut nach links, schaut nach rechts. Und auch das werden wir so ein bisschen machen, ein bisschen Zeit uns nehmen, da auf dem Weg noch zwei, drei kleine Sidequests zu entdecken. Und dann natürlich diese spannende Frage, da würde ich den Ebbe nochmal zu hören wollen. Ist der Weg das Ziel? Nein, der Weg ist das Ziel, habe ich mich immer irgendwie mit dem Satz schwer getan. Zumindest auf unserer Wanderung wohl nicht. Der Gipfel, der Höhepunkt ist Christus. Und dann auch mit diesem herausragenden Text, den wir da gerade gelesen haben. Und wenn wir unseren Text anschauen, so, dann sehen wir, dass das genau dieser Aufbau ist. Also anschnallen oder besser anseilen, los geht's. Wir gehen jetzt nicht von vorne nach hinten einfach durch, sondern wir sehen ja diesen symmetrischen Aufbau und da wollen auch wir uns ein bisschen dran halten. Und dann gehen wir auch jeden Vers durch, aber nicht eben Vers für Vers. Genau, nochmal zur Erinnerung, was ist die Situation, wo Paulus den Brief schreibt? Er sitzt im Gefängnis. Wir wissen, dass er nochmal rauskommen wird, aber er weiß das nicht. Er weiß nicht, ob, als er da sitzt und diesen Brief schreibt, ob eine Stunde später irgendjemand reinkommt und sagt so, Feierabend. Und trotzdem ist Freude so dieses Leitmotiv, auf dem der ganze Brief aufgebaut ist. Und auch unsere Verse werden davon eingerahmt. Das heißt ja gleich am Anfang, macht meine Freude vollkommen. Also sogar Paulus scheint noch Luft nach oben zu haben in seiner Freude, aber da ist schon eine super Basis gelegt. Und dann ganz am Ende unseres Textes geht er ja nochmal auf diese Situation ein. Da kommt viermal freuen bzw. froh sein in einem einzigen Satz. In einem Vers, obwohl er dem Tod ins Auge schaut. Wenn ich wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte, über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, also klingt natürlich jetzt paulinisch, aber heißt letztendlich einfach, wenn ich hier jetzt sterben muss, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Der Friedrich Nietzsche, der Gute, lässt ja in einem seiner Werke seinen Protagonisten sagen, bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Dieser Satz ist ja viel zitiert, werden viele von euch schon gehört haben und auch abgedroschen. Aber es ist, glaube ich, wirklich was Wahres dran. Wir haben diesen größten Schatz auf Erden. Lasst uns daran leben, lasst uns das ausstrahlen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, heißt es. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Und dieses ganze Thema ist für mich auch schon, irgendwie liegt mir das länger am Herzen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so miteinander redet und fragt, wie geht's dir gut? Und dann ist so die Einleitungsfloskel irgendwie erledigt. Ich weiß noch eine Situation, als ich mal in Amerika war, die haben das ja noch ein bisschen mehr zum Exzess getrieben. Als ich in der Schlange stand und von hinten gehört habe, how are you? Drehe mich um, will erklären, wie es mir geht. Und derjenige ist schon mit jemand ganz anderem wieder im Gespräch. Also dieses, wie geht's dir gut? Keine Ahnung. Ich bin vor einiger Zeit so ein bisschen dazu übergegangen zu fragen, was macht die Freude am Herrn? Einfach um da ein bisschen auch mal ins Nachdenken zu kommen. Vielleicht hat es der ein oder andere von mir schon gehört, diesen Gruß. Aber das ist doch die spannende Frage. Wie geht's dir? Was macht die Freude am Herrn? Lebst du in dieser Freude? Und das ist unser Grund und das ist und bleibt unser Grund. Aber wo soll es denn dann hingehen? Was sollen wir auf diesen Grund bauen? Vers 5 lesen wir: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und das lesen wir an ziemlich vielen Stellen. Wir sollen Nachahmer Christi sein. Das ist ja letztendlich, Lisa hat es ja gesagt in der Einleitung, das für uns gebotene Ziel, dieses Wachstum, diese volle Mündigkeit, ein krass hohes Ziel, Jesus immer ähnlicher werden, immer mehr mit seinen Augen sehen, denken wie er, reden wie er, fühlen wie er, handeln wie er. Und dieses Bild will er uns rein verwandeln, aber was bedeutet das konkret? Und da gibt uns jetzt Paulus in unserem Text jede Menge Themen. Die Texte lesen wir nochmal. Das ist jetzt ganz vom Anfang. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Liebe völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Und weiter hinten in unserem Abschnitt: Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tage des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Ganz schöne Liste an Aufzählungen, die wir so auf unserer Bucketlist vielleicht noch offen haben. Hier sind mal alle Eigenschaften rausgezogen, die in diesen Texten sind. Es sind 14 Stück. Ermahnung in Christus, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, Herzlichkeit und Erbarmen, eines Sinnes sein, gleiche Liebe, einmütig, nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, in Demut den anderen höher achten, nicht auf das Seine schauen, alles ohne Murren und Bedenken tun, unsträflich und lauter sein, untadelig sein, das Wort des Lebens darbieten. Wer von euch hat 14 Checks voll erreicht? Gut, wir sind ja hier auf einer Wanderung. Auf einer Wanderung ist es auch mal etwas mühsamer und anstrengender. Läuft nicht alles immer rund, aber das ist ja kein Grund, unsere Grundfreude zu vergessen. Ich glaube auch, es gibt für uns keinerlei Verheißung als Kinder Gottes, dass uns alles gelingen müsse oder wir ständig gehypt sein müssen, es von einem Sieg zum nächsten Sieg geht. Ich glaube sogar ganz im Gegenteil. Uns ist wirklich auch Last verheißen. Von diesem Joch ist die Rede. Unsere Grundfreude, die wir haben, die bedeutet nicht, dass wir ständig happy sind, aber dass das, was uns vielleicht Schwere gibt, mit der Gewissheit tragen dürfen, die Freude am Herrn, ist unsere Stärke. Und wir haben dann, wenn es bittere Momente gibt, haben wir einen Grund für Hoffnung und dann brauchen wir nicht zweifeln, sondern wenn wir in diesem Christus, wenn wir in dieser Freude gegründet sind, dann können wir das auch mit Paulus sagen oder können uns zumindest in diese krasse Richtung bewegen, wenn ich wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer, also wenn das Schlimmste eintreten sollte, so bin ich doch froh und freue mich. Weiß jetzt nicht, wie es dir geht, wenn du diese Liste siehst. Ich persönlich habe da an der einen oder anderen Stelle noch Potenzial nach oben. Was wir gleich mal vielleicht machen können, ist so eine Minute Zeit nehmen und du kannst mal für dich einfach bewerten. Hey, vielleicht spricht mich da was an. Vielleicht gibt mir der Geist was, wo ich sage, hey, da will ich in der nächsten Woche mal drauf achten. Aber das Coole ist ja, und das noch voller, vorneweg gesagt, voller Freude, du bist nicht alleine auf dieser Wanderung. In unserem Text steht, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Alleine oder aus dir kannst du es eh vergessen, das kriegst du eh nicht gebacken. Aber da gibt es jemanden, der das in dir bewirkt und der hat jede Menge Kraft, das auch durchzuführen. Ja, nimm dir mal eine Minute Zeit in Stille. Schau mal, was da für dich vielleicht dran sein könnte, was dir der Geist irgendwie vor Augen führt. Welcher dieser Punkte resoniert mit dir? Okay, wir ziehen weiter in unserer Wanderung. Wenn man wandert, dann schweifen die Augen ja hin und her, entdecken hier irgendwas, entdecken hier ein Murmeltier, dort irgendein schönes Blümchen. Wir lassen jetzt mal unsere Augen schweifen und sehen dann vielleicht noch so ein, zwei Blitzlichter, die uns kurz innehalten lassen, bevor wir dann Richtung Gipfel weiter marschieren. Da steht dieses verkehrte, verdrehte Geschlecht, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Also, dass mir der Text in Anführungszeichen geschenkt worden ist, dass ich drüber reden darf, ist echt krass, weil da so viele Dinge drin sind, die mir in den letzten Jahren echt auch irgendwie wichtig geworden sind. Das unter anderem ist ein Vers, über den ich auch immer wieder gestolpert bin. Weil es ist eine der ganz wenigen Stellen, zumindest oder bei Paulus, wo Paulus wirklich über unsere Stellung in der Welt schreibt. Und das Wort, was hier verwendet wird für Licht, ist sehr ähnlich zu dem Bekannten, was auch in Ihr seid das Licht der Welt zum Beispiel vorkommt, ist aber nochmal ein bisschen anders, noch mit einem Anhang, bringt diesen Aspekt des Lichtträgers nochmal deutlicher heraus. Wir sind nicht das Licht, aber wir sind Lichtträger. Christus ist das Licht. Und wir leuchten an seiner Stadt. Wir sind Botschafter an seiner Stadt. Das ist hier unsere Aufgabe in der Welt, die hier als verdrehtes Geschlecht bezeichnet wird. Wenn ich in dieser 14-Punkte-Liste wachsen darf, Stück für Stück, dann werde ich automatisch ein erkennbarer Lichtträger sein. Und das ist dein Job in dieser Welt. Trage dieses Licht. Und du hast dieses Licht. Das heißt, das ist nichts, was du produzieren musst, sondern du musst es nur tragen und ausstrahlen. Noch ein zweiter Abschweif auf einen anderen Teil. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Nicht irgendwie auch einen krassen Gegensatz, also in meinen Worten. Leiste alles, kämpfe, weil Gott macht alles. Also eigentlich völlig unverständlich erstmal. Tatsächlich war das auch ein Vers, den ich bei der letzten Predigt von mir behandelt habe. Da ging es auch da einem Seitengleis drum, ob man, wenn man mal gerettet ist, sein Heil verlieren kann. Da ging es damals darum, um den Vers, dass niemand die Schafe aus der Hand des Vaters reißen kann. Und diese Stelle ließe sich ja jetzt hier absolut so verstehen, bei oberflächlicher Bedeutung, dass wir drum kämpfen müssen, nicht aus diesem Heil herauszufallen. Wirklich deine Rettung mit Furcht und Zittern. Aber das würde allem widersprechen, was Paulus sonst komplett schreibt. Das kann es nicht sein. Weil dann wären wir ja wieder voll dabei, dass wir uns unsere Rettung erarbeiten könnten. Das sei ferne. Wir sind und bleiben durch Gnade gerettet. Und wenn wir das mal sind, dann kann uns nichts und niemand mehr von Gott trennen. Punkt. Direkt hier heißt es ja auch, dass es Gott ist, der es in uns vollbringt. Also für mich, wie löst sich die Stelle auf, wie verstehe ich die? Wenn du gerettet bist, dann ist es deine Verantwortung, dieser Rettung auch würdig zu leben. Dann darfst du wachsen in diesen 14 Punkten und in vielen anderen. Dann darfst du Christus ähnlicher werden, aber mit deiner Rettung hat das nichts zu tun. Der verlorene Sohn war während seiner Verirrung immer noch der Sohn und nicht verstoßen. Aber, und das ist genauso wichtig, hier ist definitiv ein Auftrag drin, mit Furcht und mit Zittern. Das müssen wir ernst nehmen. Da dürfen wir wirklich in eine Gottesfurcht reinwachsen und das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Deswegen mein Appell, nimm deine Rettung ernst und lebe ihr würdig. So, jetzt haben wir nach links geschaut, wir haben nach rechts geschaut, aber Ziel einer Bergwanderung ist der Gipfel. Und da kommen wir jetzt hin, im wahrsten Sinne, zum Höhepunkt. Wir kommen auf dem Gipfel an. Und auf diesem Gipfel steht das Kreuz. Im Mittelpunkt unseres Textes, was wir bis jetzt komplett ausgeklammert haben, steht ein wunderbarer Lobgesang auf Christus. Ich glaube, nirgendwo sonst in der ganzen Bibel ist in so wenigen Worten zusammengefasst, was so der Weg von Christus von Anfang bis Ende ist. Lest nochmal ab Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes, des Vaters. Wir stehen auf diesem Gipfel, wenn man auf einem Gipfel steht, dann schaut man umher, man lässt den Blick schweifen, man staunt. Lasst uns das ein bisschen miteinander noch tun, die verbleibenden Minuten. Lasst uns diesen Hymnus nochmal langsam anschauen, aber nicht theologisch, sondern wirklich staunend. Lasst uns eins nochmal bewusst machen. Wie sind wir hier hingekommen? Wir sind vom Tal der Freude aus losgelaufen, Schritt für Schritt, den Berg hoch. Wir haben links und rechts Landschaft gesehen. Diese war auch mal anstrengend, diese 14-Punkte-Liste. Und jetzt stehen wir hier oben. Und hier oben steht ein Kreuz, ein Gipfelkreuz. Und jetzt wird es besonders. Denn während wir von unten nach oben gestiegen sind, beschreibt dieser Hymnus jemanden, der genau die gegenteilige Reise gegangen ist. Schauen wir mal, wo geht denn der Weg von ihm los? Als er in der Gestalt Gottes war. Da fängt die Geschichte an. Nicht auf der Erde, nicht auf irgendeinem Stall in Bethlehem, sondern ganz oben in der Herrlichkeit Gottes. Jesus war dort, er hatte alles, alle Ehre, alle Macht, alle Anbetung. Er war Gott gleich. Und das nicht als irgendeine Anmaßung. Viele kommen sich vor, als wären sie Gott gleich. Aber für ihn war das Realität. Das war und ist die Wirklichkeit. Und dann geht er los, aber nicht nach oben, sondern nach unten. Er hielt nicht daran fest. Er hatte alles und dann lässt er los. Nicht, weil er muss, nicht, weil er gezwungen wird, sondern aus Liebe, freiwillig. Entäußerte sich selbst. Knechtsgestalt, Mensch, Gehorsam, Tod. Und Paulus setzt nochmal einen drauf, als wäre Tod nicht schon genug. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Das muss man verstehen, was dieser Zusatz bedeutet. Paulus hätte ja einfach aufhören können bei Tod. Das allein wäre schon genug gewesen und schlimm genug. Aber er sagt am Kreuz. Für die Römer war die Kreuzigung die niedrigste, die schändlichste Form der Hinrichtung. Die war reserviert für irgendwelche Sklaven und Aufrührer. Kein römischer Bürger durfte so sterben. Es war unter ihrer Würde. Aber für Juden, und Paulus war ja Jude durch und durch, war es nochmal eine ganz andere Dimension. Im 5. Mose steht ein Satz, den jeder fromme Jude kannte. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das war kein Nebensatz, das war göttliches Gesetz. Wer am Holz hing, war nicht einfach nur tot, er war von Gott verflucht. Ausgestoßen, von Gott selbst verworfen. Und was sagt Paulus hier? Der, der in der Gestalt Gottes war, stirbt den Tod des von Gott Verfluchten. Und das ist der eigentliche Skandal. Skandal ist das Wort für Stolperschrein, Stolperstein. Das nutzt Paulus auch an anderer Stelle. Das Kreuz ist den Juden ein Skandal, ein Ärgernis, ein Stolperstein, an dem man sich alles bricht. Ein gekreuzigter Messias, das war für jüdische Ohren nicht einfach überraschend, das war ein völliges No-Go. Der Gesalbte Gottes stirbt den Tod des von Gott Verfluchten, das kann nicht sein. Und genau das sagt Paulus hier. So tief ist er gegangen. Nicht nur bis zum Tod, nicht nur bis zur Schande, sondern bis zum Fluch. Tiefer geht es nicht. Er steigt ab, Stufe für Stufe, immer tiefer bis ganz, ganz nach unten. Und wir steigen auf, er steigt ab. Und hier an diesem Kreuz, da kreuzen sich diese beiden Wege. Und an diesem Kreuz, das er selbst auf einem Berg stand, auf Golgatha. Irgendein Hügel von den Toren Jerusalems. Und an diesem Kreuz, auf diesem Berg, treffen sich zwei Bewegungen. Unsere hin zu Gott, hin zur Mündigkeit. Und seine Bewegung nach unten. Von der Herrlichkeit Gottes bis in den tiefsten Punkt menschlicher Existenz, bis unter den Fluch. Und dieses Kreuz ist der Schnittpunkt, der Ort, wo Himmel und Erde sich berühren, 5 Euro ins Phrasenschwein. Und wo Christus ganz unten ankommt, da trifft er uns. Aber dann hört es nicht auf. Dann geht es wieder hoch. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht. Dieses Darum, vielleicht das mächtigste Darum der ganzen Bibel, weil er losgelassen hat, darum die Erhöhung. Weil er sich erniedrigt hat, darum der Name über allen Namen. Weil er bis unter den Fluch gegangen ist, darum beugt sich jedes Knie. Vom Fluch zum Thron, vom Verfluchten zum Namen über alle Namen, vom tiefsten Punkt zum höchsten. Er steigt wieder auf als der erhöhte Herr, dem alles unterworfen ist. Und was ist dann das Resultat? Was ist das Bekenntnis, das folgt? Ganz kurz. Jesus Christus ist Herr. Herr oder Rabbi war auch eine Predigt im vergangenen Sommer, wo es so um die Sicht von Judas auf Jesus ging. Wie Judas ihn als Rabbi oder als Herr übersetzt für uns in unsere Zeit, ist Jesus ein guter Mensch oder ist er der Herr? Das ist die Frage, vor der jeder steht. Niemand würde sagen, Jesus war kein guter Mensch, gehe ich davon aus. Aber bei weitem nicht alle sagen, Jesus ist Herr. Aber es wird der Tag kommen, da wird es niemanden mehr geben, der nicht bekennen wird, Jesus Christus ist Herr. Das ist ein Zitat aus Jesaja. Und dort beschreibt Gott seine Vision für die ganze Schöpfung. Am Ende wird sich jedes Knie beugen. Jesaja 45, wer es nachlesen will. Am Ende wird sich jedes Knie beugen. Und jede Zunge bekennen, alles findet sein Ziel. Das war Israels große Hoffnung, dass Gott eines Tages König wird über alles, dass die ganze zerbrochene Welt endlich heil wird. Paulus sagt, genau das geschieht in Christus. In dem, der sich so tief erniedrigt hat, in ihm kommt alles zusammen, in ihm findet die Schöpfung ihr Ziel. Und das ist noch bei weitem nicht fertig. Das ist noch nicht eingelöst. Wir leben in einer Welt, in der sich nicht jedes Knie beugt, in der noch nicht jede Zunge bekennt, in der es noch Leid gibt und Schmerz und Unrecht und Tod. Aber, und das haben wir ja letzte Woche auch von Martin gehört, in Offenbarung 21, siehe, ich mache alles neu. Kein Leid mehr, keine Tränen mehr, kein Tod mehr, das begleitet uns ja dieses Jahr. Dieses jedes Knie, jede Zunge, das ist der Blick vom Gipfel in die Zukunft. Ja, was macht die Freude am Herrn? Wir denken ja oft, Freude kommt, wenn ich bekomme, wenn ich habe, wenn ich festhalte, wenn mein Leben läuft, wenn alles passt. Aber dieser Hymnus zeigt wirklich das Gegenteil. Fülle kommt durch Loslassen. Erhöhung kommt durch Erniedrigung. Leben kommt durch Hingabe. Der Weg nach unten führt zum Weg nach oben. Das ist das Muster des Evangeliums. Und das ist nicht nur irgendein frommer Spruch. Schaut euch Paulus an. Er lebt dieses Muster. Er sitzt im Gefängnis. Er weiß nicht, ob er morgen noch lebt. Und was schreibt er in Vers 17? Ich wiederhole mich. Wenn ich wie ein Trankopfer ausgegossen werde, dann bin ich froh und freue mich mit euch. Ausgegossen. Christus hat sich entäußert, Christus hat sich ausgegossen und wurde erhöht. Davor können wir nur staunend und anbetend stehen. Viele von euch kennen Jakuba und Renate. Jakuba war ja auch schon öfters hier. Kommt hoffentlich auch bald mal wieder zu Besuch und er hat ein Lieblingslied, was er auch immer mal wieder hier angestimmt hat und dann gemeinsam gesungen hat. Und dieses Lied behandelt genau diesen Hymnus. Und ich fände es schön, wenn wir dieses Lied jetzt miteinander singen oder ihr könnt drüber reflektieren. Ihr könnt einfach nur zuhören, wie ihr wollt. Wir spielen es von Band ab, keine Sorge, ich stimme das jetzt hier nicht an. aber wirklich Einladung mit, hört zu, reflektiert und ich glaube, irgendwie es wäre angemessen, wer Lust hat, dazu auch aufzustehen und dann, dass wir dieses Lied miteinander singen und dann fröhlich in den Lobpreis starten. Ja, Jesus, das wollen wir voller Freude, wollen wir das bekennen. Du bist Herr, du alleine bist groß, du bist mächtig, Vater. Danke für, ja, oder Jesus, danke, dass du diesen Weg gegangen bist, uns entgegen, dass du alles hinter dir gelassen hast. Das ist unfassbar und uns wirklich begegnest, dass du diesen Weg bis ganz nach unten gehst. Vater, Jesus, danke, dass du wiederkommen wirst, dass alles neu gemacht werden wird. Wir wollen wirklich voller Freude bekennen, du allein bist Herr. Amen.